Kapitel 2 Die Gebete der Halbgötter an Krishna im Mutterleib. König Kamsa besetzte nicht nur die Reiche der Yadu, Bhoja und Andaka-Dynastien und das Königreich Shurasenas, sondern er verbündete sich auch mit allen anderen dämonischen Königen, namentlich mit den Dämonen Pralamba, Bakka, Chanura, Trinavarta, Agasura, Mushtika, Arishta, Divida, Pujana, Keshi und Tenuka. Zu jener Zeit war Jarasandha König über die Provinz Magadha, die heute als Bihar bekannt ist. Unter dem Schutz Jarasandhas errichtete Kamsa durch seine geschickte Politik das mächtigste Königreich seiner Zeit. Er schloss weitere Bündnisse mit Königen wie Banasura und Baumasura, bis er schließlich eine Vormachtstellung erreichte. Daraufhin leitete er feindselige Aktionen gegen die Yadu-Dynastie ein, in der Krishna geboren werden sollte. Als die Könige der Yadu, Bhoja und Andaka-Dynastien so von Kamsa verfolgt wurden, mussten sie in andere Königreiche fliehen, wie in das Reich der Kurus und der Panchalas, und in die Reiche, die als Kikaya, Shalva, Vidarpa, Nishada, Vitea und Koshala bekannt sind. Auf diese Weise brach Kamsa den Zusammenhalt des Yadu-Königreiches wie auch den des Bhoja- und Andaka-Reiches und machte seine Position zur stärksten im ganzen Kontinent, der zu jener Zeit als Bharatvarsha bezeichnet wurde. Als Kamsa die 6 Kinder Devakis und Vasudevas eines nach dem anderen umbrachte, suchten ihn viele Freunde und Verwandte auf und baten ihn, von diesen Gräueltaten abzulassen. Doch sie alle wurden schließlich zu Verehrern Kamsas. Als Devaki zum 7. Mal schwanger wurde, erschien Ananta, eine vollständige Erweiterung Krishnas, in ihrem Leibe. Devaki war von Freude und Schmerz zugleich überwältigt. Sie war freudig, weil sie verstehen konnte, dass Sri Vishnu in ihrem Leib erschienen war. Doch zur gleichen Zeit war sie auch sehr bekümmert, da sie befürchtete, dass Kamsa auch dieses Kind töten würde. Weil sich die Yadus aufgrund der von Kamsa begangenen Grausamkeiten in einer beklagenswerten Lage befanden, hatte die höchste Persönlichkeit Gottes Krishna großes Mitleid mit ihnen. Und so wies er Yogamaya, seine innere Energie, an, ebenfalls zu erscheinen. Krishna ist der Herr des Universums. Doch vor allem ist er der Herr der Yadu-Dynastie. Yogamaya ist die Hauptenergie der Persönlichkeit Gottes. In den Veden wird gesagt, dass die höchste Persönlichkeit Gottes viele Energien besitzt. All diese verschiedenen Energien wirken äußerlich und innerlich, und Yogamaya ist die höchste all dieser Energien. Krishna gab Yogamaya den Auftrag, im Land von Vrajbhumi, Vrindavan, zu erscheinen, das immer geschmückt ist und wo Tausende von schönen Kühen weiden. In Vrindavan lebte Rohini, eine der Frauen Vasudevas, im Hause des Königs Nanda und der Königin Yashoda. Nicht nur Rohini, sondern auch viele andere Angehörige der Yadu-Dynastie waren aus Furcht vor den Grausamkeiten Kamsas geflohen und hatten sich nun über das ganze Land verstreut. Einige von ihnen lebten sogar in Berghöhlen. Der Herr sagte zu Yogamaya: Devaki und Vasudeva liegen im Kerker Kamsas, und zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich Shesha, meine vollständige Erweiterung, im Schoß Devakis. Sorge dafür, dass Shesha aus dem Schoß Devakis in den Leib Rohinis gebracht wird. Danach werde ich persönlich mit all meinen Energien in den Leib Devakis eingehen und daraufhin als der Sohn Vasudevas und Devakis erscheinen. Und du wirst währenddessen als die Tochter Nandas und Yashodas in Vrindavan erscheinen. Da du als meine Schwester erscheinen wirst, werden dich die Menschen mit wertvollen Gaben, wie mit Räucherstäbchen, Kerzen, Blumen und Opferdarbringungen, verehren. Dafür wirst du ihre Wünsche nach Sinnenbefriedigung schnell erfüllen. Menschen, die materialistische Neigungen haben, werden dich in den verschiedenen Formen deiner Erweiterungen verehren. Die man Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumuda, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sharata und Ambika nennen wird. Krishna und Yoga Maya erschienen als Bruder und Schwester, der höchste Mächtige und die höchste Macht. Obwohl es im Grunde keinen Unterschied zwischen dem Mächtigen und der Machtenergie gibt, ist die Machtenergie dennoch dem Mächtigen immer untergeordnet. Die Materialisten verehren die Energie, wohingegen die Transzendentalisten den Energieursprung verehren. Dieser Energieursprung ist Krishna, der höchste Mächtige, und Durga ist in der materiellen Welt die höchste Macht. In der vedischen Kultur jedoch verehren die Menschen sowohl den Mächtigen als auch die Macht. Es gibt viele Tausende von Tempeln, in denen Vishnu und Durga manchmal sogar zusammen verehrt werden. Die Verehrer der Macht, das heißt Durgas, der äußeren Energie Krishnas, mögen in materieller Hinsicht sehr erfolgreich sein. Doch wer auf die transzendentale Ebene erhoben werden möchte, muss im Krishna-Bewusstsein den höchsten Mächtigen, Krishna, verehren. Der Herr sagte auch zu Yogamaya, dass sich seine vollständige Erweiterung Ananta Shesha im Schoß Devakis befände. Weil dieser sich sehr stark zu Rohini hingezogen fühle, werde er Shankarshan genannt werden und sich als die Quelle der spirituellen Kraft, Bala, offenbaren, durch die man die höchste Glückseligkeit des Lebens, Ramana, erlangen könne. Daher werde diese vollständige Teilerweiterung, Ananta, nach seinem Erscheinen entweder als Shankarshan oder als Balaram bekannt sein. In den Upanishaden heißt es, Nayam Atma Bala Hineya Labhyaha. Dieser Vers besagt, dass man die höchste Stufe der Selbstverwirklichung nicht erreichen kann, wenn man nicht von Balaram hinreichend begünstigt wird. Bala bedeutet nicht körperliche Stärke. Niemand kann spirituelle Vollkommenheit durch körperliche Stärke erreichen. Man muss die spirituelle Kraft besitzen, die Balaram bzw. Shankarshan gewähren kann. Ananta Shesha ist die Kraft, die alle Planeten in der Schwebe hält. In der materiellen Welt wird diese erhaltende Kraft als das Gesetz der Schwerkraft bezeichnet. Doch in Wirklichkeit ist es die Wirkung der Energie Shankarshans, Balaram. Shankarshan ist die spirituelle Kraft, der ursprüngliche spirituelle Meister. Daher ist Nityananda Prabhu, der ebenfalls eine Inkarnation Balarams ist, der ursprüngliche spirituelle Meister. Der spirituelle Meister wiederum ist der Repräsentant Balarams, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der spirituelle Kraft spendet. Im Chaitanya Charitamrita wird bestätigt, dass der spirituelle Meister die Verkörperung der Barmherzigkeit Krishnas ist. Nachdem Yogamaya auf diese Weise von der höchsten Persönlichkeit Gottes angewiesen worden war, umkreiste sie den Herrn und erschien dann in der materiellen Welt, um seinem Befehl Folge zu leisten. Als der höchste Mächtige, die Persönlichkeit Gottes, Shesha aus dem Schoße Devakis in den Schoß Rohinis versetzte, standen die beiden Frauen unter dem Einfluss Yoga Mayas, der auch Yoga Nidra genannt wird. Als dies geschehen war, glaubten die Leute, dass Devakis siebte Schwangerschaft als Fehlgeburt geendet habe. Somit wurde also Balaram, obwohl er sich zuerst als Devakis Sohn manifestiert hatte, in den Leib Rohinis versetzt, um als deren Sohn zu erscheinen. Daraufhin ging die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, der immer bereit ist, seine lauteren Geweihten mit all seinen Kräften auszustatten, als der Herr der gesamten Schöpfung in den Geist Vasudevas ein. In diesem Zusammenhang muss gesagt werden, dass sich Sri Krishna zuerst in Vasudevas reinem Herzen manifestierte und dann in Devakis Herz überging. Er ist also nicht durch geschlechtliche Vereinigung in Devakis Leib gelangt. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, kann Kraft seiner unergründlichen Energie überall und unter allen Umständen erscheinen. Deshalb war es für ihn nicht notwendig, auf dem gewöhnlichen materiellen Weg nach geschlechtlicher Vereinigung im Schoß einer Frau heranzuwachsen. Als Vasudeva die Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes in seinem Herzen trug, glich er der glühenden Sonne, deren Strahlen für den gewöhnlichen Menschen unerträglich und versengend sind. Die Gestalt des Herrn im reinen Herzen Vasudevas war von der ursprünglichen Gestalt Krishnas nicht verschieden. Jeder Ort, an dem die Gestalt Krishnas erscheint, besonders das Herz, wird Dham genannt. Dham bezieht sich nicht nur auf das Erscheinen von Krishnas Gestalt, sondern auch auf das Erscheinen seines Namens, seiner Eigenschaften und seines persönlichen Besitzes. Denn dies alles wird gleichzeitig manifestiert. Dann übertrug sich die ewige Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes mit all ihren Kräften vom Geiste Vasudevas in den Geist Devakis. Genau wie sich die Strahlen der untergehenden Sonne auf den im Osten aufgehenden Vollmond übertragen. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ging von Vasudevas Körper in den Körper Devakis ein. Er befand sich jenseits der begrenzten Existenz gewöhnlicher Lebewesen. Wenn Krishna erscheint, begleiten ihn all seine vollständigen Erweiterungen, wie Narayan und Inkarnationen wie Nrsimha, Varaha und so weiter. Sie alle sind den Bedingungen des materiellen Daseins nicht unterworfen. Auf diese Weise wurde Devaki zur Residenz des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, dem niemand gleichkommt und der die Ursache der Schöpfung ist. In Devaki befand sich die absolute Wahrheit. Aber weil sie sich im Gefängnis Kamsas befand, glich sie verborgenem Feuer oder missbrauchtem Wissen. Wenn Feuer von Mauern umgeben ist oder im Inneren eines Kruges brennt, kann sich niemand an seinem Licht erfreuen. Ebenso wird Wissen nicht wertgeschätzt, wenn es missbraucht wird und der Menschheit nichts nützt. Devaki war in den Gefängnismauern von Kamsas Palast gefangen. Und daher konnte niemand ihre transzendentale Schönheit sehen, die darauf beruhte, dass sie die höchste Persönlichkeit Gottes in sich trug. Kamsa jedoch bemerkte die übernatürliche Schönheit seiner Schwester und wusste sofort, dass die höchste Persönlichkeit Gottes in ihren Leib eingegangen war. Sie hatte niemals zuvor so schön ausgesehen, und ihm war klar, dass sich etwas Wunderbares in ihrem Leib befinden musste. Kamsa war beunruhigt, und Angst erfüllte ihn. Er war überzeugt, dass die höchste Persönlichkeit Gottes, die für ihn den Tod bedeuten sollte, nun erschienen war. Er dachte bei sich, was soll ich mit Devaki tun? Zweifelsohne trägt sie Vishnu oder Krishna in ihrem Leib. Also ist es sicher, dass Krishna gekommen ist, um die Bitten der Halbgötter zu erfüllen. Und selbst wenn ich Devaki sofort töte, kann sein Vorhaben nicht verhindert werden. Kamsa wusste sehr wohl, dass niemand imstande ist, den Plan Vishnus zu vereiteln. Jeder intelligente Mensch kann verstehen, dass die Gesetze Gottes nicht umgangen werden können. Seine Pläne werden trotz aller Widerstände der Dämonen durchgesetzt. Kamsa dachte weiter. Wenn ich Devaki zum gegenwärtigen Zeitpunkt töte, wird Vishnu seinen höchsten Willen umso heftiger durchsetzen. Devaki jetzt zu töten, wäre eine höchst verruchte Handlung. Niemand will seinen Ruf aufs Spiel setzen, nicht einmal in einer gefährlichen Situation. Und wenn ich Devaki jetzt töte, ist es um mein Ansehen geschehen. Devaki ist eine Frau und befindet sich in meiner Obhut. Außerdem ist sie schwanger. Und wenn ich sie töte, habe ich mein Ansehen, das Ergebnis meiner frommen Handlungen und meine Lebensdauer verspielt. Er dachte weiter. Wer zu grausam ist, ist schon zu Lebzeiten so gut wie tot. Niemand mag einen grausamen Menschen, und nach seinem Tode verfluchen ihn die Leute. Weil er sich mit dem Körper identifiziert, wird er zweifelsohne erniedrigt und in die finsteren Regionen der Hölle geworfen. Auf diese Weise überlegte Kangsa, ob er Devaki töten solle oder nicht, und wägte sorgfältig alle Vor- und Nachteile ab. Schließlich kam Kangsa zu dem Schluss, Devaki nicht sofort zu töten, sondern die unvermeidliche Zukunft abzuwarten. Seine Gedanken jedoch erfüllten sich mit Hass gegen die Persönlichkeit Gottes. Er wartete geduldig auf die Geburt des Kindes, in der Absicht, es sofort zu töten, wie er es bereits mit den anderen Kindern Devakis getan hatte. Versunken in einen Ozean des Hasses gegen die Persönlichkeit Gottes, begann er, im Sitzen, im Stehen, im Gehen, beim Schlafen, beim Essen, beim Arbeiten, immer und unter allen Umständen an Krishna und Vishnu zu denken. Sein Geist wurde so sehr von Gedanken an die höchste Persönlichkeit Gottes erfüllt, dass er indirekt überall nur noch Krishna oder Vishnu sah. Obwohl Kangsa so sehr in Gedanken an Vishnu versunken war, kann er nicht als Gottgeweihter anerkannt werden, da er an Krishna als Feind dachte. Große Gottgeweihte sind auch ständig in Gedanken an Krishna versunken, doch sie denken an ihn mit Liebe und nicht mit Hass. Mit Liebe an Krishna zu denken, ist Krishna-Bewusstsein. Aber mit Hass an Krishna zu denken, ist kein Krishna-Bewusstsein. Zu dieser Zeit erschienen Brahma und Shiva, begleitet von großen Weisen wie Narada und gefolgt von vielen anderen Halbgöttern, unsichtbar im Palast Kangsas. Und sie priesen die höchste Persönlichkeit Gottes mit erlesenen Gebeten, die die Gottgeweihten mit Freude erfüllen und ihre Wünsche zufriedenstellen. Mit den ersten Worten, die sie sprachen, drückten sie ihre Freude darüber aus, dass der Herr sein Versprechen stets hält. Wie in der Bhagavad Gita gesagt wird, erscheint Krishna in der materiellen Welt nur, um die Frommen zu beschützen und die Atheisten zu vernichten. Das ist sein Versprechen. Die Halbgötter wussten, dass sich der Herr im Leibe Devakis befand, um dieses Versprechen zu erfüllen. Sie waren sehr froh, dass der Herr zu diesem Zwecke erschienen war und priesen ihn daher als Satyam Param, als die höchste absolute Wahrheit. Jeder sucht nach Wahrheit. Das ist der philosophische Aspekt des Lebens. Von den Halbgöttern erfahren wir, dass die höchste absolute Wahrheit Krishna ist. Wer völlig Krishna bewusst wird, kann die absolute Wahrheit erkennen. Denn Krishna ist die absolute Wahrheit. Eine relative Wahrheit kann nicht in allen drei Phasen der ewigen Zeit, das heißt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Wahrheit sein. Krishna hingegen ist immer Wahrheit, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in der Zukunft. In der materiellen Welt, die von der höchsten Zeit beherrscht wird, ist alles dem Ablauf von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterworfen. Krishna jedoch existierte bereits vor der Schöpfung. Und wenn die Schöpfung manifestiert ist, ruht sie in ihm. Und wenn sie vernichtet wird, wird Krishna unberührt davon weiter existieren. Daher ist er unter allen Umständen die absolute Wahrheit. Wenn es irgendeine Wahrheit in der materiellen Welt gibt, so geht sie von der höchsten Wahrheit, Krishna, aus. Wenn es Reichtum in der materiellen Welt gibt, so ist die Ursache dieses Reichtums Krishna. Wenn es Ruhm in der materiellen Welt gibt, so ist der Grund dieses Ruhmes Krishna. Wenn es Macht in der materiellen Welt gibt, so ist der Ursprung dieser Macht Krishna. Und wenn es Wissen und Bildung in der materiellen Welt gibt, so ist die Quelle dieses Wissens ebenfalls Krishna. Daher ist Krishna der Urgrund aller relativen Wahrheiten. Die materielle Welt besteht aus 5 Hauptelementen: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. All diese Elemente sind Emanationen Krishnas. Die materialistischen Wissenschaftler erkennen zwar diese 5 Hauptelemente als die Ursache der materiellen Manifestation an, Doch sie wissen nicht, dass diese Elemente in ihrem grobstofflichen und feinstofflichen Zustand von Krishna geschaffen wurden. Die Lebewesen, die sich in der materiellen Welt befinden, gehören zur marginalen Energie Krishnas. Im 7. Kapitel der Bhagavad Gita wird ausführlich erklärt, dass die gesamte kosmische Manifestation eine Kombination zweier Energien Krishnas ist, der höheren und der niederen Energie. Die Lebewesen sind seine höhere Energie und die toten materiellen Elemente sind seine niedere Energie. In unmanifestiertem Zustand ruht alles in Krishna. Die Halbgötter richteten weitere ehrfurchtsvolle Gebete an die höchste Form der Persönlichkeit Gottes, Krishna, indem sie die materielle Manifestation beschrieben und analysierten. Was ist die materielle Manifestation? Sie ist wie ein Baum. Denn ähnlich wie ein Baum im Erdreich wurzelt, so wurzelt der Baum der materiellen Manifestation im Boden der materiellen Natur. Die materielle Manifestation wird auch deshalb mit einem Baum verglichen, weil ein Baum nach einer gewissen Zeit gefällt wird. Das Sanskritwort für Baum ist Vriksha. Vriksha bedeutet das, was letzten Endes gefällt wird. Daher kann der Baum der materiellen Manifestation nicht als die endgültige Wahrheit angesehen werden. Auf der materiellen Manifestation lastet der Einfluss der Zeit. Doch Krishnas Körper ist ewig. Krishna bestand vor der materiellen Schöpfung. Er besteht während ihrer Manifestation und er wird auch nach ihrer Vernichtung weiter bestehen. Auch in der Katha Upanishad finden wir das Beispiel vom Baum der materiellen Manifestation, der im Boden der materiellen Natur wurzelt. Dieser Baum trägt zwei Früchte: Glück und Leid. Diejenigen, die im Baum des Körpers leben, werden mit zwei Vögeln verglichen. Der eine Vogel ist der lokalisierte Aspekt Krishnas, die Überseele, der Paramatma. Und der andere Vogel ist das Lebewesen, die Seele. Das Lebewesen ist die Früchte der materiellen Manifestation. Manchmal ist es die Früchte des Glücks und manchmal ist es die Früchte des Leids. Der andere Vogel jedoch ist nicht daran interessiert, die Früchte des Leids oder des Glücks zu essen, denn er ist in sich selbst zufrieden. Die Katha Upanishad sagt, dass der eine Vogel auf dem Baum des Körpers die Früchte verzehrt, während der andere Vogel einfach Zeuge ist. Die Wurzeln des Baumes erstrecken sich in drei Richtungen und sie werden mit den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur verglichen: Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Ein Baum wächst entsprechend seinen Wurzeln und entsprechend dem Kontakt mit den drei Erscheinungsweisen wächst die Dauer des Aufenthalts in der materiellen Welt. Die Früchte eines Baumes haben vier verschiedene Arten des Geschmacks: Religiosität, wirtschaftliche Entwicklung, Sinnenbefriedigung und schließlich Befreiung. Je nach ihrer Verbindung mit den drei Erscheinungsweisen erfahren die Lebewesen den Geschmack verschiedener Arten der Religiosität, des materiellen Fortschritts, der Sinnenbefriedigung und der Befreiung. Im Grunde wird jede Handlung in der materiellen Welt in Unwissenheit ausgeführt. Doch weil es drei Erscheinungsweisen gibt, ist die Erscheinungsweise der Unwissenheit manchmal mit Tugend oder Leidenschaft vermischt. Der Geschmack dieser materiellen Früchte wird mit fünf Sinnen wahrgenommen. Die fünf Sinnesorgane, durch die Wissen erworben wird, werden von sechs Arten des Leids gepeitscht: Klagen, Illusion, Schwäche, Tod, Hunger und Durst. Der materielle Körper wird von sieben Schichten bedeckt: Haut, Muskeln, Fleisch, Mark, Knochen, Fett und Samen. Der Baum hat acht Äste: Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Intelligenz und falsches Ego. Es gibt neun Öffnungen im Körper: zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, den Mund, das Geschlechtsteil und den Anus. Außerdem zirkulieren 10 Arten von innerer Luft im Körper: Prana, Apana, Uthana, Vyana, Samana und so weiter. Die beiden Vögel, die in diesem Baum sitzen, sind, wie oben erklärt, das Lebewesen und der lokalisierte Aspekt der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die ursprüngliche Ursache der materiellen Manifestation ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Die höchste Persönlichkeit Gottes erweitert sich und lenkt die drei Erscheinungsweisen der materiellen Welt. Vishnu lenkt die Erscheinungsweise der Tugend, Brahma lenkt die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Shiva lenkt die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Brahma erschafft das Universum durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Vishnu erhält es durch die Erscheinungsweise der Tugend und Shiva vernichtet es durch die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Die gesamte Schöpfung ruht letztlich im höchsten Herrn. Er ist der Ursprung von Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung. Wenn die gesamte Manifestation aufgelöst worden ist, ruht sie in ihrer feinstofflichen Form als Energie im Körper des höchsten Herrn. Die Halbgötter fuhren fort. Der höchste Herr, Shri Krishna, bereitet nun sein Erscheinen vor, um für die Erhaltung der Schöpfung zu sorgen. Es gibt nur eine höchste Ursache. Doch weniger intelligente Menschen, die von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur verwirrt werden, glauben, die Entstehung der Welt habe verschiedene andere Ursachen. Wer hingegen intelligent ist, kann erkennen, dass es nur eine Ursache gibt: Krishna. Dies wird in der Brahma Samhita bestätigt. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist die Ursache aller Ursachen. Brahma ist der bevollmächtigte Verantwortliche für die Schöpfung. Vishnu, eine Erweiterung Krishnas, ist für die Erhaltung und Shiva, ebenfalls eine Erweiterung des Höchsten, ist für die Auflösung zuständig. O Herr, beteten die Halbgötter, es ist sehr schwierig, deine ewige persönliche Gestalt zu verstehen. Die Menschen sind im Allgemeinen nicht imstande, deine wirkliche Gestalt zu erkennen. Daher erscheinst du, um deine ursprüngliche ewige Gestalt zu offenbaren. Auf irgendeine Weise können die Menschen zwar deine verschiedenen Inkarnationen verstehen, doch es bereitet ihnen große Schwierigkeiten, dich in deiner ewigen Gestalt zu verstehen, als der zweiarmige Krishna, der sich unter ihnen bewegt wie einer der ihren. Diese ewige Gestalt bereitet den Gottgeweihten ständig anwachsende transzendentale Freude, doch für die Nicht-Gottgeweihten ist sie sehr bedrohlich. Laut der Bhagavad Gita ist Krishna für die Sadhus die Quelle aller Freude. Aber derselbe Krishna ist für die Dämonen sehr bedrohlich, weil er auch erscheint, um die Dämonen zu töten. So ist Krishna gleichzeitig die Ursache großer Freude für die Gottgeweihten und die Ursache großer Furcht für die Dämonen. O Lotusäugiger, fuhren die Halbgötter fort, du bist die Quelle reiner Tugend. Es gibt viele große Weise, die den weiten Ozean der Unwissenheit, der von der materiellen Natur geschaffen wurde, auf die Größe einer Wasserpfütze im Hufabdruck eines Kalbes verringerten, da sie die Stufe des Samadhi erreichten. Das heißt, weil sie über deine Lotusfüße meditieren und somit in Gedanken an dich versanken. Das Ziel der Meditation besteht darin, den Geist auf die Persönlichkeit Gottes zu richten. Wobei man als erstes über seine Lotusfüße meditiert. Viele große Weise haben schon den weiten Ozean des materiellen Daseins ohne Schwierigkeiten überquert. Einfach nur, indem sie über die Lotusfüße des Herrn meditierten. O Selbsterleuchteter, die großen Heiligen, die den Ozean der Unwissenheit im transzendentalen Boot deiner Lotusfüße überquerten, haben das Boot nicht fortgenommen. Es liegt immer noch am Ufer. Die Halbgötter gebrauchen einen sehr schönen Vergleich. Wenn jemand ein Boot benutzt, um einen Fluss zu überqueren, so nimmt er das Boot mit sich auf die andere Seite des Flusses. Wie ist es also möglich, wenn jemand auf diese Weise sein Ziel erreicht hat, dass das gleiche Boot immer noch denen zur Verfügung steht, die am anderen Ufer zurückgeblieben sind? Als Antwort auf diese schwierige Frage sagen die Halbgötter in ihrem Gebet, dass das Boot gar nicht fortgenommen wurde. Deshalb können die Gottgeweihten, die auf der anderen Seite zurückgeblieben sind, den Ozean der materiellen Natur ebenfalls hinter sich lassen, weil die reinen Gottgeweihten das Boot nicht mitnehmen, wenn sie diesen Ozean überqueren. Schon dadurch, dass man sich dem Boot nur nähert, wird der weite Ozean der materiellen Unwissenheit auf die Größe einer Pfütze im Hufabdruck eines Kalbes verkleinert. Daher benötigen die Gottgeweihten kein Boot, um an das andere Ufer zu gelangen. Sie überqueren den Ozean einfach mit einem kleinen Schritt. Weil die großen Heiligen mit allen bedingten Seelen Mitleid haben, liegt das Boot immer noch bei den Lotusfüßen des Herrn. Man kann jederzeit über seine Lotusfüße meditieren und auf diese Weise den Ozean der materiellen Unwissenheit überqueren. Meditation bedeutet Konzentration des Geistes auf die Lotusfüße des Herrn. Das Wort Lotusfüße weist auf die höchste Persönlichkeit Gottes hin. Die Anhänger der Unpersönlichkeitsphilosophie erkennen die Lotusfüße des Herrn nicht an, und daher ist ihr Objekt der Meditation etwas Unpersönliches. Die Halbgötter erklären jedoch unmissverständlich, dass diejenigen, die über etwas Leeres und Unpersönliches meditieren, den Ozean der Unwissenheit nicht überqueren können. Solche Menschen bilden sich nur ein, sie seien befreit. Die Halbgötter sagten: O lotusäugiger Herr, ihre Intelligenz ist unrein, da sie nicht über deine Lotusfüße meditieren. Weil die Unpersönlichkeitsanhänger dies vernachlässigen, fallen sie wieder ins materielle, bedingte Leben zurück, obwohl sie sich für eine gewisse Zeit sogar auf der Stufe der unpersönlichen Verwirklichung erheben mögen. Die Unpersönlichkeitsanhänger gehen, nachdem sie strenge Entsagung und Bußen auf sich genommen haben, in die Brahman-Ausstrahlung, das heißt in die unpersönliche Brahman-Existenz ein. Doch ihr Geist ist nicht frei von materieller Verunreinigung. Sie haben lediglich versucht, die materielle Denkweise zu negieren. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass sie befreit sind. Deshalb kommen sie wieder zu Fall. In der Bhagavad Gita wird gesagt, dass es den Unpersönlichkeitsanhängern nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist, das endgültige Ziel zu erreichen. Ebenso heißt es zu Beginn des Srimad Bhagavatam, dass man erst dann von den Fesseln fruchtbringender Tätigkeiten befreit ist, wenn man der höchsten Persönlichkeit Gottes hingebungsvollen Dienst darbringt. In der Bhagavad Gita wird dies von Sri Krishna gesagt, im Srimad Bhagavatam wird diese Tatsache von dem großen Weisen Narada bestätigt, und hier sagen es auch die Halbgötter. Wer dir nicht in liebender Hingabe dient, hat das endgültige Ziel der Erkenntnis nicht verstanden, und er ist nicht mit deiner Gnade gesegnet. Die Unpersönlichkeitsanhänger bilden sich nur ein, befreit zu sein. In Wirklichkeit jedoch haben sie nicht die geringste Vorstellung von der Persönlichkeit Gottes. Sie glauben, Krishna nehme einen materiellen Körper an, wenn er in die materielle Welt kommt. Sie ignorieren also den transzendentalen Körper Krishnas. Dies wird ebenfalls in der Bhagavad Gita bestätigt. Selbst wenn die Unpersönlichkeitsanhänger die materielle Lust besiegen und sich auf die Ebene der Befreiung erheben, kommen sie wieder zu Fall. Wenn sie sich Wissen nur um des Wissens willen aneignen und sich nicht im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, können sie das ersehnte Ziel nicht erreichen. Was sie erreichen, ist die Mühe, die sie sich machen. Sonst nichts. Es wird in der Bhagavad Gita eindeutig gesagt, dass die Erkenntnis der eigenen Zugehörigkeit zum Brahman nicht alles ist. Die Brahman-Erkenntnis kann einem Menschen vielleicht helfen, Zufriedenheit, die frei von materieller Anhaftung und Abneigung ist, zu erreichen und auf die Ebene der Ausgeglichenheit zu gelangen. Doch von dieser Stufe muss man einen Schritt weitergehen und mit hingebungsvollem Dienst beginnen. Wer sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, nachdem er die Ebene der Brahman-Erkenntnis erreicht hat, darf das spirituelle Königreich betreten, um dort für immer mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zusammen zu sein. Das ist das Ergebnis des hingebungsvollen Dienstes. Die Geweihten der höchsten Persönlichkeit Gottes fallen niemals wieder auf die materielle Ebene hinunter wie die Unpersönlichkeitsanhänger. Selbst wenn die Gottgeweihten straucheln, bleiben sie mit dem höchsten Herrn in Liebe verbunden. Sie mögen auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes auf viele Hindernisse stoßen, doch sie können solche Hindernisse sehr leicht und ohne Furcht überwinden. Da sie Krishna hingegeben sind, können sie sicher sein, dass er sie immer beschützen wird. Dies verspricht Krishna persönlich in der Bhagavad Gita. Meine Geweihten werden niemals besiegt. O Herr, du bist zum Wohl aller Lebewesen in der materiellen Welt, in deiner ursprünglichen reinen Gestalt, der ewigen Gestalt der Tugend erschienen. Mit deinem Erscheinen wird ihnen nun die Möglichkeit geboten, dein Wesen und deine Gestalt zu verstehen. Die Menschen aller vier Stufen des Lebens, die Brahmacharis, die Grihastas, die Vanaprastas und die Sannyasis, können aus deinem Erscheinen Nutzen ziehen. O Herr, Gemahl der Glücksgöttin, Gottgeweihte, die dir in Hingabe dienen, fallen, im Gegensatz zu den Unpersönlichkeitsanhängern, nicht wieder von der hohen Stufe herab, die sie erreicht haben. Von dir beschützt, können deine Geweihten über die Köpfe von Mayas Abgesandten hinwegschreiten, die ihnen auf dem Weg der Befreiung ständig Hindernisse entgegenstellen. O Herr, du erscheinst zum Wohl aller Lebewesen in deiner transzendentalen Gestalt, so dass sie dich von Angesicht zu Angesicht sehen und dir in Verehrung ihre Opfer darbringen können, indem sie die Rituale der Veden, mystische Meditation oder hingebungsvollen Dienst ausführen, wie es in den Schriften empfohlen wird. O Herr, erschienst du nicht in deiner ewigen transzendentalen Gestalt, die voller Glückseligkeit und Wissen ist und die jegliche Art von unwissenden Vorstellungen über dich beseitigen vermag, dann würde jeder, je nach der Erscheinungsweise der materiellen Natur, von der er beherrscht wird, einfach nur über dich spekulieren. Das Erscheinen Krishnas ist die Antwort auf alle fantasiehaften Vorstellungen und Bildnisse von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Jeder stellt sich die Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes gemäß der Erscheinungsweise vor, von der er beeinflusst wird. In der Brahma Samhita wird gesagt, dass der höchste Herr die älteste Person ist. Aus diesem Grund glauben einige Menschen, Gott müsse sehr alt sein und stellen ihn daher als alten Mann dar. Doch in derselben Brahma Samhita wird auch das genaue Gegenteil erklärt. Obwohl er das älteste unter allen Lebewesen ist, besitzt er dennoch die ewige Gestalt eines blühenden Jünglings. Die genauen Worte, die in diesem Zusammenhang im Srimad Bhagavatam gebraucht werden, lauten: Vijnanam Agyanam Bida Parmajanam. Vijnanam bedeutet transzendentales Wissen von der höchsten Person. Vijnanam bezieht sich auf verwirklichtes Wissen. Transzendentales Wissen muss über den herabsteigenden Weg der Schülernachfolge empfangen werden. Genau wie Brahma in der Brahma Samhita transzendentales Wissen über Krishna weiterreicht. Die Brahma Samhita ist Vijnanam, da sie die Frucht von Brahmas transzendentaler Verwirklichung ist. Und mit dieser Verwirklichung war es ihm möglich, die Gestalt und die Spiele Krishnas in dessen transzendentalem Reich zu beschreiben. Agyanapit bedeutet das, was alle Arten von Spekulation widerlegen kann. In ihrer Unwissenheit stellen sich die Menschen Gott nach ihrem Gutdünken vor. Manchmal hat er keine Gestalt und manchmal hat er eine Gestalt, die den verschiedenen Vorstellungen der Menschen entspringen. Die Darstellung in der Brahma Samhita ist jedoch Vijnanam, wissenschaftliches, verwirklichtes Wissen, das von Brahma weitergegeben und von Sri Chaitanya anerkannt wurde. Darüber besteht kein Zweifel. Sri Krishnas Gestalt, Sri Krishnas Flöte, Krishnas Körpertönung, all das ist Realität. Hier wird gesagt, dass Vijnanam alle Arten spekulativen Wissens besiegt. Daher wäre es unmöglich, Agyanapit, Wissen, das spekulatives Wissen Unwissenheit ist, oder Vikyanam zu erlangen, wenn du nicht als Krishna, so wie du bist, erscheinen würdest. Durch dein Erscheinen wird die Unwissenheit spekulativen Wissens besiegt und muss dem wirklichen Wissen, das man von Autoritäten wie Brahma empfängt, weichen. Menschen, die von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur beherrscht werden, schaffen sich entsprechend diesen Erscheinungsweisen ihren eigenen Gott. Aus diesem Grunde gibt es die verschiedensten Vorstellungen von Gott. Aber dein Erscheinen wird die wahre Gestalt Gottes offenbaren. Der größte Irrtum, dem die Unpersönlichkeitsanhänger unterliegen, ist die Vorstellung, die Inkarnation Gottes nehme einen materiellen Körper in der Erscheinungsweise der Tugend an. In Wirklichkeit nämlich befindet sich die transzendentale Gestalt Krishnas bzw. Narayans jenseits der materiellen Vorstellung. Sogar der bedeutendste Vertreter der Unpersönlichkeitslehre, Shankaracharya, bestätigte dies mit den Worten Narayanaha paro vyaktat. Die materielle Schöpfung wird durch die unpersönliche Avyakta-Manifestation der Materie verursacht. Das heißt von der Gesamtheit der Materie in ihrem unmanifestierten Zustand. Doch Krishna ist unter allen Umständen transzendental zu dieser materiellen Natur. Auch im Srimad Bhagavatam wird die Stellung Krishnas als transzendental bezeichnet. Er befindet sich nicht in der materiellen Erscheinungsweise der Tugend, sondern steht über ihr. Er ist transzendental, ewig, voller Wissen und voller Glückseligkeit. O Herr, fuhren die Halbgötter fort, wenn du in deinen verschiedenen Inkarnationen erscheinst, nimmst du entsprechend den jeweiligen Situationen verschiedene Namen und Formen an. Krishna ist dein Name, weil du allanziehend bist, und wegen deiner transzendentalen Schönheit wirst du Shyamasundara genannt. Shyama bedeutet schwärzlich, und dennoch wird gesagt, dass du tausende von Liebesgöttern an Schönheit übertriffst. Obgleich du in einer Farbe erscheinst, die sich mit der einer schwärzlichen Wolke vergleichen lässt, ist deine Schönheit, da sie transzendental und absolut ist, um viele Male anziehender als die anmutige Gestalt des Liebesgottes. Manchmal wirst du Giridhari genannt, weil du den Berg Govardhan emporgehoben hast, und manchmal wirst du Nandanandana, Vasudev oder Devakinandana genannt, weil du als der Sohn von Maharaj Nanda bzw. von Devaki und Vasudev erscheinst. Die Unpersönlichkeitsanhänger denken, deine vielen Namen und Formen entsprechen jeweils einer bestimmten Handlungsweise und Eigenschaft, denn sie betrachten dich von einem materiellen Standpunkt aus. O Herr, man kann dein absolutes Wesen, deine absolute Gestalt und deine absoluten Taten nicht durch mentale Spekulation verstehen. Man muss sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, dann erst kann man dich wirklich erkennen. Im Grunde kann nur ein Mensch, der zumindest ein wenig den Geschmack daran gefunden hat, deinen Lotusfüßen zu dienen, dein transzendentales Wesen, deine transzendentale Gestalt und deine transzendentalen Eigenschaften verstehen. Andere mögen für Millionen von Jahren fortfahren zu spekulieren, doch es wird ihnen nicht gelingen, auch nur den geringsten Aspekt deiner wirklichen Position zu verstehen. Mit anderen Worten, die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, kann von Nicht-Gottgeweihten nicht verstanden werden, weil seine wahre Gestalt, wegen des Schleiers von Yoga Maya, ihrer Sicht verborgen bleibt. In der Bhagavad Gita wird dies vom Herrn bestätigt. Ich bin nicht allen und jedem sichtbar. Als Krishna erschien, war er tatsächlich auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra anwesend und jeder sah ihn. Aber nicht jeder konnte verstehen, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes war. Und dennoch wurde jeder, der in seiner Gegenwart starb, aus der materiellen Gefangenschaft befreit und in die spirituelle Welt erhoben. Lieber Herr, die Unpersönlichkeitsanhänger und Nicht-Gottgeweihten können nicht begreifen, dass dein Name mit deiner Form identisch ist. Da der Herr absolut ist, besteht zwischen ihm und seinem Namen kein Unterschied. In der materiellen Welt jedoch sind der Name und der Gegenstand voneinander verschieden. Eine Mangofrucht ist von dem Wort Mango verschieden. Man kann den Geschmack der Mangofrucht nicht verspüren, wenn man lediglich Mango, Mango, Mango ruft. Der Gottgeweihte aber, der weiß, dass es keinen Unterschied zwischen dem Namen und der Form Gottes gibt, chantet Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, und erfährt auf diese Weise, dass er ständig mit Krishna zusammen ist. Für diejenigen, die im absoluten Wissen vom Höchsten noch nicht so weit fortgeschritten sind, offenbart Sri Krishna seine transzendentalen Spiele. Indem sie einfach an die Spiele des Herrn denken, können sie den vollen Nutzen erlangen. Da zwischen dem transzendentalen Namen und der transzendentalen Form des Herrn kein Unterschied besteht, sind auch seine transzendentalen Spiele nicht von ihm verschieden. Für die weniger Intelligenten, wie Frauen, Arbeiter und Kaufleute, schrieb der große Weise Vyasadev das Mahabharat. Im Mahabharat ist Krishna in Form seiner verschiedenen Taten gegenwärtig. Dieses Werk schildert historische Begebenheiten. Und einfach indem Sie die transzendentalen Taten Krishnas studieren, über sie hören und sich an sie erinnern, können auch die weniger intelligenten Menschen allmählich auf die Ebene eines reinen Gottgeweihten gelangen. Von den reinen Gottgeweihten, die immer in Gedanken an die transzendentalen Lotusfüße Krishnas versunken sind und in vollkommenem Krishna-Bewusstsein ununterbrochen hingebungsvollen Dienst darbringen, sollte man niemals denken, sie befinden sich immer noch in der materiellen Welt. Srila Rupa Goswami erklärte, dass diejenigen, die ständig im Körper, Geist und Taten im Krishna-Bewusstsein beschäftigt sind, als befreit angesehen werden müssen. Auch wenn sie sich noch in einem materiellen Körper befinden. Dies wird auch in der Bhagavad Gita bestätigt. Dort heißt es, dass diejenigen, die dem Herrn hingebungsvollen Dienst darbringen, die materielle Welt bereits hinter sich gelassen haben. Krishna erscheint, um sowohl seinen Geweihten als auch den Nicht-Gottgeweihten die Möglichkeit zur Erkenntnis des eigentlichen Zieles des Lebens zu geben. Die Gottgeweihten erhalten die Gelegenheit, ihn direkt zu sehen und zu verehren, während diejenigen, die sich noch nicht auf dieser Ebene befinden, die Möglichkeit bekommen, mit seinen Spielen vertraut zu werden und auf diese Weise zur gleichen Stellung erhoben werden. O Herr, o höchster Herrscher, wenn du auf der Erde erscheinst, werden alle Dämonen wie Kamsa und Jarasandha vernichtet werden und Glück und Frieden werden auf der Erde wieder einkehren. Wenn du über die Erde schreitest, werden deine Lotusfüße die Zeichen auf deinen Fußsohlen wie die Fahnen, den Dreizack und den Blitz als Spuren auf dem Boden zurücklassen. Auf diese Weise lässt du sowohl der Erde als auch uns auf den himmlischen Planeten, die wir diese Zeichen sehen, deine Gunst zukommen. O Herr, beteten die Halbgötter weiter, du bist ungeboren, und daher finden wir für dein Erscheinen keinen anderen Grund, als dass du kommst, um dich deiner transzendentalen Spiele zu erfreuen. Obwohl der Grund für das Erscheinen des Herrn in der Bhagavad Gita erklärt wird, er kommt, um die Gottgeweihten zu beschützen und die Dämonen zu vernichten, erscheint er im Grunde, um sich mit seinen Geweihten zu erfreuen und nicht direkt, um die Nicht-Gottgeweihten zu töten. Die Nicht-Gottgeweihten könnten auch einfach durch die materielle Natur vernichtet werden. Die Aktionen und Reaktionen der äußeren materiellen Energie, nämlich Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung, geschehen automatisch. Doch was deine Geweihten betrifft, so erhalten sie hinlänglichen Schutz, indem sie einfach bei deinem heiligen Namen Zuflucht suchen. Denn dein heiliger Name und deine Persönlichkeit sind nicht voneinander verschieden. Um die Gottgeweihten zu beschützen und die Dämonen zu vernichten, braucht die höchste Persönlichkeit Gottes nicht unbedingt selbst zu kommen. Er erscheint nur aus seiner transzendentalen Freude. Es kann keinen anderen Grund geben. O Herr, Du erscheinst als der Beste der Yadu-Dynastie. Und wir bringen deinen Lotusfüßen unsere respektvollen, demütigen Ehrerbietungen dar. Vor deinem jetzigen Erscheinen bist du als Fischinkarnation erschienen und als Pferde-, Schildkröten-, Eber- und Schwaninkarnation, als König Ramachandra, als Parashuram und in vielen anderen Inkarnationen. Du erschienst nur, um deine Geweihten zu beschützen. Und daher bitten wir dich, dass du auch uns in deiner gegenwärtigen Erscheinung als die höchste Persönlichkeit Gottes überall in den drei Welten Schutz gewähren und alles beseitigen mögest, was uns daran hindert, in Frieden zu leben. Liebe Mutter Devaki, in deinem Leib befindet sich der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, der zusammen mit all seinen vollständigen Erweiterungen erscheint. Er ist die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes, die zu unserem Wohl erscheint. Daher brauchst du dich vor deinem Bruder, dem König von Boja, nicht zu fürchten. Dein Sohn, Sri Krishna, die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes, kommt zum Schutz der frommen Yadu-Dynastie. Er erscheint nicht allein, sondern von seiner unmittelbaren vollständigen Erweiterung Balaram begleitet. Devaki fürchtete sich sehr vor ihrem Bruder Kamsa, weil dieser bereits alle ihre Kinder getötet hatte. Daher war sie um Krishna sehr in Sorge. Im Vishnu Purana wird gesagt, dass alle Halbgötter mit ihren Frauen Devaki des Öfteren besuchten, um sie zu ermutigen, keine Angst zu haben, dass ihr Sohn von Kamsa getötet werde. Krishna, der sich in ihrem Leib befinde, erscheine nicht nur, um die Welt von ihrer Last zu befreien, sondern vor allem auch, um die Interessen der Yadu-Dynastie zu verteidigen und natürlich auch, um Devaki und Vasudev zu beschützen. Krishna befand sich nun also in Devakis Leib, nachdem er von Vasudevas Geist in den Geist Devakis übergegangen war. So wurde Devaki, Krishnas Mutter, von den Halbgöttern verehrt. Nachdem die Halbgötter auf diese Weise der transzendentalen Form des Herrn ihre Verehrung dargebracht hatten, kehrten sie alle, mit Brahma und Shiva an der Spitze, in ihre Reiche auf den himmlischen Planeten zurück. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum zweiten Kapitel des Krishna-Buches, die Gebete der Halbgötter an Krishna im Mutterleib.